Hallo bei Def Radio auf FreeFM. Thema heute ist Science Fiction, Filme und Serien, bedeutende Filme und Serien für sowohl für die Entwicklung des Genres als auch in ihrer Wechselwirkung zwischen Fiktion und Realität. Also
erweitere auf
was. Ja, komm näher, dann kann man dich auch hören.
Science-Fiction, Fantasy, Horror werden sowieso immer zusammengegossen und was weiß ich. Also wollen wir gar nicht hier jetzt so genau trennen oder ich hab keine Ahnung. Red du weiter.
Ja, und deshalb fangen wir gleich passend an mit einem Stück, das eindeutig Science-Fiction ist, nämlich Ahoi, ich winke. Schön. Hier sind wir wieder mit Def Radio auf FreeFM, Thema Sci-Fi. Ich bin Gisselbert, bei mir im Studio ist Tobias.
Entschuldigung.
Wie, Entschuldigung?
Naja, dass ich hier bin.
Ja, okay, kann passieren.
Das Stück, das ihr gerade gehört habt, war von Bodo Wartke, war irgendwann mal irgendwo aus dem Netz runtergeladen. Was weiß ich, der Kerl hat seine eigene www-Seite, wenn sie ihn jemand interessiert, www.bodowartke.de.
Ja, und da veröffentlicht er nebenher seinen normalen CD. Veröffentlichung, die er so hat, auch noch extra Stücke im Netz.
Ja, so irgendwelche Raritäten und dergleichen. Erzähl mal was.
Ja, Thema Sci-Fi. Für dich, also wie gesagt, wichtige Serien und Filme aus der Vergangenheit und aktuelle, die eben auch das Genre bzw. die Gesellschaft auch beeinflusst haben.
Die erste Frage, die sich natürlich stellt, was macht Sci-Fi in einer Computersendung? Die Sache ist eigentlich ganz einfach die meisten, die sich irgendwo so mit Computern oder so beschäftigen oder was weiß ich, sind ja irgendwie mal da hingekommen. In der Kindheit haben sie sich immer schon irgendwie für Technik interessiert oder was. Und zumindest mir ging es seinerzeit so. Und ich war seinerzeit richtig heiß auf alles, was irgendwie mit Raumschiffen, mit Weltraum, mit Technik zu tun hatte. Und ja, so kam es eigentlich, dass ich diese Dinge mehr oder weniger immer in mich aufgesaugt habe, was ich nur so kriegen kann. Später irgendwann, also eigentlich immer habe ich so das Gefühl gehabt dabei, ich muss irgendwie so der Einzige sein, niemand anders interessiert sich dafür. Erst später auf der Uni oder kam es dann irgendwann dazu, dass man dann mal Leute getroffen hat, die sich eigentlich für dasselbe interessiert haben.
Ja, das ist die eine Schiene. Andererseits hat man natürlich, wenn man sich für Computer und technologische Entwicklung interessiert, ja, dann auch die Überlegung, ja, wie kann es eigentlich weitergehen, was man da hat? Und was kann daraus noch alles entstehen? Und das ist eben auch eine Frage, die in Science Fiction oft beantwortet wird, indem man irgendwelche Technologien hat, die man, ja, wieder weiterdenkt und dann schaut, was kann das eigentlich für lustige, interessante oder auch erschreckende Situationen geben.
Kleine so Nebeneffekte, Nebenbedingungen halt.
Ja.
Nur ist Science Fiction natürlich ein sehr, sehr weites Feld, wenn wir da zurückgehen im Prinzip in der Literatur. Ich weiß nicht, ob es anfing mit Jules Verne, in jedem Fall ist er einer der frühen, ganz großen Autoren gewesen. Zieht sich dann über das ganze Jahrhundert mit entsprechenden Filmen. Man denke an
Reise zum Mittelpunkt der Erde, 20.000 Meilen oder mehr, wenn wir schon über Jules Verne reden.
Richtig, richtig. Interessanterweise gibt es gerade zu diesem Thema, was weiß ich, mit 20.000 Meilen oder mehr, wie bei den meisten Themen eigentlich mehrere Verfilmungen seiner Zeit. Die Disney-Studios haben mal 20.000 Meilen unter dem Meer verfilmt. Etwa zeitgleich kam dann auch eine zweite Verfilmung namens Captain Nemo, die nur eigentlich relativ frei im Prinzip über das Thema berichtet. Mir persönlich aber eigentlich viel besser gefällt. 20.000 Meilen unter dem Meer von den Disney-Studios hält sich eigentlich sehr, sehr schön, sehr korrekt an die Romanvorlage. Die anderen nehmen sich sehr viel mehr Freiheiten raus. Die haben zum Beispiel zwar auch, was weiß ich, Captain Nemo mit seinem Unterseeboot ja, was weiß ich, umherfahren lassen und auch, was weiß ich, irgendwelche Schiffbrüchigen dann aufgenommen. Aber im Gegensatz zu 20.000 Meilen unter dem Meer gibt es dann auch richtig eine Unterwasserstadt, die dann auch voll ausgebaut ist mit allen Einzelheiten. Es gibt viel, viel mehr Personen. Es gibt in dem Sinne eigentlich mehr Handlung, mehr Möglichkeiten in dem Ganzen. Das gefällt mir irgendwie wie sehr. Also manchmal ist auch ein interessanter Effekt, was weiß ich, wenn solche Literaturstoffe manchmal als Inspiration nur genommen werden und von anderen, die das verfilmen, im Prinzip nachher dann weitergedacht werden. Ach, Giselbert, erzähl mir mal was.
Ich soll dir irgendetwas erzählen.
Irgendetwas ist immer schön.
Ja, okay, nachdem wir schon verschiedene Nemo-Varianten haben. Es gibt dann auch Leute, die einfach Nemo nehmen und als Versatzstück in Filmen verwenden. Siehe League of Extraordinary Gentlemen.
Okay.
Hast du den gesehen?
Ja.
Genau. Und der taucht ja Nemo auf, Dorian Gray, Mina von
Dracula.
Genau.
Sie haben so ziemlich, ich glaube, ja. Jekyll und Hyde haben sie mit drin und ach, was weiß ich, sie sind so quer eigentlich durch den ganzen Literaturstoff aus Horror, Fantasy, Science Fiction gegangen und haben so richtig schön gesammelt.
Ja, wobei das ja auch so eine Frage ist, wie trennt man Science Fiction von Horror ab? Also das hat ja teilweise oft Elemente, die zusammen sind, gerade wenn man sagt, okay, wir nehmen die technische Entwicklung und das, was rauskommt, ist schrecklich.
Es ist eigentlich eine gute Frage, wo trennt man die Sachen? Aber vielleicht ist die Trennung zwischen Sci-Fi und Fantasy ein bisschen einfacher. Und man würde dann sagen, in beiden Genres ist dann die Horror-Variante, wenn es rübergeht in Gewalt und so, dass ich es eigentlich nicht mehr ab 16 im Prinzip zeigen kann.
Ich meine, die Grenze zwischen Sci-Fi und Fantasy ist teilweise auch sehr fließend. Nehmen wir zum Beispiel einen sehr schönen Film Army of Darkness, also Armee der Finsternis mit Bruce Campbell.
Richtig.
Der ja enorm, wie soll ich sagen, Dinge durch den Kakao zieht, also vor allem Fantasy, also für die Leute, die Geschichte nicht kennen, ein Verkäufer in so einem...
Ursprünglich ist das ja auch eigentlich ein reiner Horrorfilm. Die ersten zwei Teile, Tanz der Teufel oder wie war der englische Titel? Egal. Ein richtig harter Horrorfilm eigentlich, was weiß ich, mit Kettensäge, mit allen möglichen Leute, die dann von Dämonen befallen werden und dann auf die böse Seite mit rüber gehen. Irgendwann ist seine eigene Hand befallen und er kann sich nur davon retten im Prinzip.
Indem er sie sich abhackt?
Indem er sie sich, mit der Kettensäge abschneidet.
Ja, natürlich.
Und nachher sich die Kettensäge dann anmontiert. Also eigentlich ist das nichts Schönes, liebe Kinder. Ja,
genau. Und gerade mit dieser Szene fängt dann ja eigentlich an.
Aber irgendwo, auch, also nach dem zweiten Teil, nachdem er, also, entschuldige bitte, ja. Nachdem er, also, im zweiten Teil schon so richtig dann auf grausamste Weise fortgesetzt haben, wird das Ganze im dritten Teil schließlich nur noch zur Komödie, fängt an, sich selbst durch den Kakao zu ziehen und bei der Gelegenheit so das ganze Genre.
Ja. Und wenn wir schon bei, ja, es fängt dann eigentlich genau mit dieser Szene an, wie er sich dann mit der Kettensäge die Hand abhackt, die böse ist und dann wird er plötzlich durch unerklärliche Phänomene in die Vergangenheit geschleudert, mit Auto.
Sowas kann ja mal passieren. Ich meine, wir sind ja alle nur Menschen und da kann sowas schon mal vorkommen.
Ja, natürlich. Oder auch, kann man sagen, das ist ja nur ein bisschen, aber dann kann man auch so Sachen nehmen wie Zurück in die Zukunft.
Ja, das ist ja nur eigentlich...
Wo wir ja eigentlich eine Rahmenhandlung haben mit Sci-Fi-Elementen, nämlich eine Zeitmaschine, die ja von einem Wissenschaftler gebaut wurde und so Zeug. Aber wenn wir dann einen kompletten Film haben, den man eigentlich nur im Western rumspringt...
Sagen wir mal so, hier muss man sich auch wieder historisch anschauen, was die Leute eigentlich mit dem Film mal bezweckt haben und in welche Richtung er dann mit der Zeit ging. Ursprünglich bezweckt hatten sie einfach mal so diese Story oder was weiß ich, was ist eigentlich, wenn ich jetzt mal 30 Jahre in die waren es 30 oder 15? Nee, 30. 30 ja. Jahre in die Vergangenheit gehe und mal mit diesen Gedanken spiele. Was hat sich alles verändert? Auf was nehme ich alles Einfluss, wenn ich da jetzt in der Geschichte rumfuhrwerke? Und dergleichen halt. Und bei der Gelegenheit haben sie dann aber festgestellt, wie viele schöne Sachen ihnen dann noch eingefallen sind, die sie eigentlich alle auch noch haben verwirklichen wollen, aber ja. aufgrund der begrenzten Zeit eines Films halt einfach nicht mit unterbringen konnten. Deswegen ist es dann mehr oder weniger erst noch zum zweiten und dann während des zweiten zur Notwendigkeit gekommen, dass es dann unbedingt noch einen dritten Teil geben muss, den sie dann eigentlich auch gleichzeitig noch während des zweiten mitgedreht haben und dann eigentlich nur den zweiten in zwei Teile geteilt haben, um ihn dann zwei Jahre später dann im Kino nochmal zu veröffentlichen. Ja. Ein weiterer Aspekt, den sie da richtig experimentiert haben, dass sie nicht nur die Charaktere, die Protagonisten, durch die Zeit haben wandeln lassen, sondern auch gezeigt haben, wie sich das Gesicht einer Stadt im Laufe der Zeit ändert. Diese Stadt aus Zurück in die Zukunft wird erst einmal so in der Gegenwart dargestellt, dann mal zur Abwechslung, also erst mal um 30 Jahre in der Vergangenheit sieht sie noch ziemlich ähnlich aus, 30 Jahre in der Zukunft, 15. Ich glaube, da sind sie nur 15 gegangen. Nur 15, ja. Da hat sich die Stadt eigentlich kaum verändert, aber so das ganze Technische drumherum, sie haben ziemlich viel umhergesponnen, was weiß ich, was es dann für schöne Errungenschaften gäbe.
Ich meine, das war dann auch so eigentlich so ein nostalgischer Rückblick immer noch auf die frühen Science-Fiction, wo man dann gesagt hat, ja, in der Zukunft und diese Zukunft inzwischen Vergangenheit werden wir natürlich alle nicht mehr Auto fahren, sondern wir werden Auto schweben und wir haben schwebende Roller und es bewegt sich eigentlich niemand mehr auf dem Boden.
Das Hoverboard, das ja, was weiß ich, wie ein Skateboard eigentlich funktioniert, aber à la, was weiß ich, der Luftkissengleiter von Luke Skywalker in Star Wars.
Eigentlich ist es im Messer so ein Schwebepad von Darth Maul.
Genau. In jedem Fall, dann sind sie zurückgegangen in die Vergangenheit um, ich glaube, 85 Jahre oder um 100 Jahre ins Jahre 1885 und haben dann praktisch mehr oder weniger fast die Stadtgründung miterlebt. Also als die Stadt noch ganz jung war. Ja. Und insofern so richtig die verschiedenen Phasen, wie sich diese Stadt eigentlich verändert, wie Gebäude im Prinzip irgendwann abgerissen werden, neue hinzukommen, aber die Rathausuhr oder was weiß ich eigentlich ja, also, immer irgendwo...
die Rathausuhr ist eigentlich auch so ein Running Gag durch. Also in der Erzzeit hat man ja so einen Fonds, der sammelt Spenden zur Rettung der Rathausuhr.
Was nichts anderes heißt, als dass sie nicht repariert werden soll, weil sie als unter Denkmalschutz gestellt sind, weil irgendwann vor 30 Jahren da der Blitz eingeschlagen hat. Ja, genau. Und sie dabei kaputt gegangen ist.
Ja, und vor 30 Jahren weiht man sie gerade erst ein.
Vor 100 Jahren.
Ja, genau, vor 100 Jahren weiht man sie ein, vor 30 Jahren schlägt der Blitz ein. In der Zukunft pfuscht man eigentlich wieder an der Uhr rum.
Wie üblich halt. Ja.
Genauso wie man dann auch in der ersten Vergangenheit, die ja nur 30 Jahre zurückgeht, Jungs hat, die in also Holzrollern in der Gegend rumrollern, wo er dann ein Skateboard draus macht. Und in der Jetztzeit rollt er natürlich im Skateboard durch die Gegend, in der Zukunft auf dem Hoverboard. Und das sind alles so Selbstreferenzen, die die ganzen Filme immer zusammenkleben eigentlich.
Jo, okay, wie ist das hier?
Du machst hier gerade Fesselungsspiele mit dem LAN-Kabel?
Das ist normal. Gut. Kabelsalat ist gesund, er verstopft nur so sehr.
Ja, dann ist ja schön. Ja. Wir waren bei Zurück in die Zukunft und haben uns eigentlich schon ein bisschen verzettelt. Ich denke, wir machen eine kleine Musikpause und gehen dann nochmal leicht strukturiert an das Thema heran.
Ach was, das kann gar nicht sein.
Kann gar nicht sein?
Nein.
Ja, also wir spielen jetzt trotzdem ein Lied, nämlich Speed Up von Pure Apes. Ja, hier sind wir auf Death Radio auf FreeFM mit dem Thema Sci-Fi und vielleicht einem leicht anderen Ansatz, außer jetzt nur über Zurück in die Zukunft zu reden. Also, ja, Filme, Sci-Fi, die auch von Bedeutung sind, sowohl für das Genre als auch für die Vergangenheit. Nehmen wir mal an, Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben.
Ach du meine Güte, ausgerechnet den.
Ja, natürlich den.
Hier haben wir einen interessanten Beitrag, was weiß ich, wie die Sichtweise auch der Filmemacher im Prinzip sich im Laufe der Zeit geändert hat. Zu der Zeit, muss man wissen, war gerade so Atomkraft und die Atombombe so richtig modern und wurde auch überall propagiert. Also die Atombombe ist unser Freund, der uns beschützt und ist ja auch gar nicht so furchtbar gefährlich. Wir lernen ja überall in der Schule schon, was man machen muss, wenn die böse Bombe kommt. Man muss sich halt ducken, irgendein Papier über den Kopf ziehen und dann bin ich schon geschützt und so. Und ja, Dr. Seltsam und wie ich lernte, die Bombe zu ziehen, nimmt eigentlich... nimmt eigentlich dieses Ganze so richtig schön durch den Kakao. Sie sind wohl auch hingegangen, richtig zum Militär und haben sich dann alles Mögliche erklären lassen, zeigen lassen, haben dann auch so richtig mit den Originalmaterialien teilweise gedreht. Das Militär hat ihnen alles zur Verfügung gestellt. Nach diesem Film hat es seine Politik in dieser Hinsicht allerdings radikal geändert. Solche Erlaubnisse bekam man hinterher nie wieder.
Und vor allem nicht ohne vorher das gesamte Drehbuch zu lesen.
Ja, wenn man dem dann trauen würde.
Ja, das ist ja immer so eine Frage, was im Drehbuch steht und was... Okay.
Ebenfalls interessante Frage. Peter Sellers, der hier eine der tragenden Rollen spielt eigentlich im Wahrheit drei tragenden Rollen. Nämlich einerseits einen verantwortungsbewussten Captains, der... irgendwie mitkriegt, dass da irgendwas, was ganz furchtbar schief läuft und versucht, die Vorgesetzten irgendwie davon in Kenntnis zu setzen. Den Dr. Seltsam, der also irgendwie ein Überbleibsel irgendwo aus der Nazi-Zeit, das sich aber Amerika mal eingekauft hat, zu sein scheint. Und dann noch den Präsidenten. Es ist kaum wiederzuerkennen, was weiß ich, auf welche Art er sich so überall verkleidet hat.
Also man muss den Film schon eine Zeit lang sehen und es dann noch wissen, dann
erkennt man es tatsächlich auch wieder.
Aber ansonsten ist es wirklich, ja, man denkt, es sind drei verschiedene. Okay, nicht wirklich, also bei zwei merkt man es eigentlich fast schon, also
ich gerade sagen, dieser Film,
Dr. Seltsam und dieser britische Captain, bei denen merkt man es irgendwie schon. Ah genau, der Verhandlungsvolle ist natürlich kein Amerikaner, sondern das ist eigentlich der britische Verbindungsoffizier, der zufälligerweise auf dieser Militärbasis ist, in dem der General Amok läuft.
Ja, was ja mal passieren kann. Wie gesagt, das sind ja alles nur Menschen. Science Fiction und in Horror und in Fantasy ist ja alles ganz gut und schön, aber letztendlich kommt es immer auf die menschliche Komponente an. Habe ich gerade erst in einem Dokumentarfilm, was weiß ich, so gehört.
Ja. Und dann muss es ja stimmen.
Genau.
Also zur Geschichte, wir haben hier diesen General.
Ja.
An seiner Basis. Und er glaubt, die Kommunisten sind hinter der Bevölkerung her, weil sie fluoridieren das amerikanische Wasser.
Ja, also man muss wissen, dass Fluor wird wohl tatsächlich ins amerikanische Wasser mit eingenommen, weil es gut für die Zähne wäre und sowas.
Ja, und es gibt tatsächlich Verschwörungstheoretiker in den USA, die meinen, das sei ein Angriff auf ihre Gesundheit aus den verschiedensten Gründen. Das hängt dann natürlich dann wieder mit der Verschwörung mit den grauen Aliens zusammen und geheime Regierungsprojekte. Also da gibt es dann der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Also das wird dann natürlich auch parodisiert. Dann natürlich auch die McCarthy-Hetzjagd auf Kommunisten.
Natürlich.
Wird da parodisiert und allgemein so militärische Hardliner.
Genau.
Also dieser General glaubt dann, das sei ein Angriff auf die essentiellen Körpersäfte des amerikanischen Volkes.
Ja.
Er verteidigt sich dann dagegen, indem er eigentlich nur Whisky trinkt.
Oder alkoholische Getränke trinkt.
Am besten Whisky Tonic, damit auch ein bisschen Wasser drin ist.
Ja, wie jetzt?
Ja, natürlich Tonicwasser. Das ist ja kein normales Leitungswasser.
Genau.
Und er kommt auf jeden Fall einmal zum Schluss, dass eigentlich der Angriff der Russen bereits begonnen hat. Dass die politische Führung völlig hilflos ist und eigentlich nicht in der Lage und auch nicht willens ist, irgendetwas dagegen zu tun. Und deshalb müsse er jetzt alleine zurückschlagen.
Denn jetzt ist eigentlich auch nur noch der letzte Zeitpunkt, denn wenn die Russen noch stärker werden, dann kann man sich das irgendwann nicht mehr leisten. Aber jetzt ist, wie gesagt, der ideale Zeitpunkt. Und dann setzt er im Prinzip die ganze Maschinerie in Gang.
weil die Basis ist ja ein Fliegerstützpunkt, an dem ein Teil der Atomstreitkräfte der USA stationiert sind, nämlich ein paar B-52er, die in der Realität tatsächlich ständig Patrouille geflogen sind, außerhalb des sowjetischen Luftraums. Bei bestimmten Alarmstufen sind die tatsächlich immer, ich glaube, 100, 200 Meilen vor sowjetischen Luftraum geflogen, in Erwartung des Angriffsbefehls, dass sie reinfliegen können und ihre Atomwaffen abwerfen. Also es war tatsächlich eine Situation in der Welt zu dem Zeitpunkt.
Mhm.
Und der General schickt dann eben den Angriffscode los.
Mhm.
Und zerstört dann die Aufzeichnungen darüber, welchen Abbruchcode es gibt. Das System war nämlich so, dass die Piloten, wenn sie den Auftrag haben, ihre Funkgeräte so einstellen müssen, dass sie nur noch empfangen können, wenn da ein bestimmter Code mitgesendet wird.
Alles andere ist zu ignorieren, auch
weil
die normale Kommunikation, denn die könnte ja vom Feind kommen,
ja.
Und im Prinzip als Ablenkung dienen oder was weiß ich. Und das muss man natürlich verhindern. Man hat sich ein perfektes System geschaffen, das halt nicht irgendwie so ohne weiteres gehackt werden können soll.
Ja.
Und nun versuchte man es zu hacken.
Ja, das ist natürlich ein kleines Problem. Also als dann die amerikanische Führung es bemerkt und aufhört, Panik zu schieben, kommen sie darauf, Idee, da eine Luftlandedivision die eigene Basis einnehmen zu lassen.
Was natürlich nun explizit dazu führt, dass unser General auf stur schaltet, sich verbarrikadiert, nur noch unser Austauschoffizier überhaupt an ihn rankommt.
Weil er weiß ja, dass die Sowjets Truppen in amerikanische Uniform gesteckt haben und jetzt angreifen.
Ja, ja. Und da er nun merkt, was weiß ich, es gibt irgendwann keine Hoffnung mehr, sie werden ihn wahrscheinlich dann gefangen nehmen und wahrscheinlich foltern und werden es aus ihm herauspressen. Unser Austauschoffizier versucht ihn gerade zu überreden, ja, das soll er doch lieber jetzt gleich mit ihm reden, dann wäre es viel, viel besser und er solle ja versuchen, irgendwie jetzt dieser Qualen zu entgehen. In seinem Alter wird er das sowieso nicht mehr durchstehen und sowas.
Ja, und der General stimmt ihm ja dann zu.
Und zieht auch seine Konsequenzen und bringt sich um.
Ja genau, er geht nämlich ins Bad und will sich noch ein letztes Mal rasieren und die Zähne putzen oder frisch machen allgemein und ja, er schießt sich dann, dummerweise.
Jetzt haben sie auch den Rückholcode nicht mehr und müssen es irgendwie auf andere Art ausführen. Während der ganzen Zeit diskutiert mittlerweile der Generalstab der USA, zu dem auch unter anderem unser Dr. Seltsam als Experte immer geladen ist und das ganze System erklären muss. Sie diskutieren zusammen und irgendwann mit dem russischen Präsidenten über Telefon, dem sie erstmal erklären müssen, was hier gerade schiefgelaufen ist.
Ja,
Dimitri, es tut uns auch leid. Es ist nun mal leider passiert. Nun können wir es auch nicht mehr ändern.
Genau.
Ist Ihnen auch schon mal irgendwas schiefgelaufen? Sie kennen das doch.
Und so. Genau. Was dabei natürlich auch interessant ist, wir haben einen russischen Botschafter, also sowjetischen Botschafter, in dieser Basis, also sie sind haben ja ein Treffen auf NORAD, also in NORAD, in dieser Radarüberwachungszentrale, und da ist auch der russische sowjetische Botschafter anwesend, ich sage im Russisch, und natürlich fängt er sofort an zu spionieren, zieht eine Minikamera raus und fotografiert alles, inklusive dem kalten Buffet.
Richtig. Den kann ja nicht wissen, wann man diese Information mal brauchen kann.
Genau. Und solche Sachen. Und wir haben dann noch so einen richtigen Hardliner-General, ein anderer in dieser Basis auch, also in NORAD.
Richtig.
Und der ist der Einzige, der das wirklich sieht und wahrnimmt und alle anderen
zählen. Warnen will und genau. Was weiß ich. Und man kann diesen Leuten doch nicht trauen und überhaupt. Und
ja. Also auf jeden Fall kommt es dann so weit, dass die Amis zu den Sowjets sagen, ja okay, wir geben euch die Radiotransponder oder ähnlich, wir geben euch die Einflugvektoren und ihr müsst die Dinger abschießen.
Und das
tun das sie funktioniert dann wohl in auch? drei von vier Fällen, also man sieht immer vier B-52er.
Richtig.
Und in drei Fällen funktioniert es, in einem Fall wird das Flugzeug nur beschädigt.
Und zwar so sehr beschädigt, dass sie nun mittlerweile gar keinen Funkkontakt mehr haben.
Sogar wenn man den richtigen Code hätte.
und dann aber gewissenhaft halt ihren Auftrag ausführen.
Ja.
Unglücklicherweise muss man dann auch sagen, die Sowjets haben ja auch ihre Art gehabt, wie man sich wehrt gegen sowas. Unglücklicherweise auf der anderen Seite, sie haben nicht mehr die finanziellen Mittel gehabt, um den das Wettrüsten immer mitzumachen. Und sind irgendwann auf den Dreh gekommen, dass es viel billiger ist, Atombomben nicht per Trägerraketen über den großen Teich zu schicken, sondern einfach nur zu vergraben, so dass sie bei einem Zuhause explodieren. Die Idee dabei ist, wenn nur genügend Atombomben
nein, auf der Welt... Nein, das ist ja keine Atombombe. Das ist keine Atombombe, was sie da haben.
Erst einmal, nein, wenn genügend Atombomben auf der Welt explodieren, dann gibt es atomare Strahlung, Fallout und die ganze Welt wird letztendlich daran zugrunde gehen, an dem ganzen radioaktiven Abfall.
Ja.
Und das nennen sie dann im Prinzip... die Weltvernichtungsmaschine.
Ja, ja.
Eine Vorrichtung, sobald nur eine nukleare Sprengkopf, was weiß ich, auf sowjetischem Boden aufschlägt, wird vollkommen automatisch die Weltvernichtungsmaschine aktiviert und komplett, was weiß ich, die Sowjetunion in Schutt und Asche legen und damit auch die ganze Welt. Ja, Dimitri, könnt ihr das nicht einfach abschalten? Nein, das ist ja gerade der Sinn der Sache, dass man es nicht abschalten kann. Sonst könnte ja auch der Gegner kommen und das abschalten.
Genau. Und das Schöne ist, der Vorsitzende des Zentralkomitees
ja.
wollte das eigentlich nächsten Tag bekannt geben, der Welt bekannt geben, weil er liebt Überraschungen.
Ja,
und dann wollte das deshalb,
Geburtstag oder so.
Richtig, und er wollte es also dem Geburtstag bekannt geben, dass er jetzt sowas Schönes hat, also die absolute Abschreckungswaffe und dass deshalb keiner mehr wagen könnte, die Sowjetunion anzugreifen. Und es sei jetzt natürlich irgendwie ja schlechtes Timing.
Ein bisschen ungünstig gelaufen, aber das kann ja mal vorkommen, das ist halt der menschliche Faktor.
Ja genau, wobei sie sich da auch so schönes Technobubble lange vor Star Trek einfallen lassen, weil das ja keine gewöhnliche Atombombe da ist, sondern die ist ja verbessert durch Kobaltorium G.
Genau.
Was dann Dr. Seltzer noch erklärt, was eine furchtbare Sprengwirkung hat. Und das ist eigentlich so, was soll ich jetzt sagen, so die Grundlage für eigentlich das ganze Genre von, wir haben einen unglaublich viel stärkeren Explosivstoff als alle anderen und den nennen wir seltsam.
Ah ja.
Ja, also ich meine schon bei Star Trek hast du da das...
Stargate nennen sie das...
Naquada. Ja, genau. Bei Star Trek ist es dann später das Omikron-Partikel.
Ja,
so zum Bleistift, ja. Beziehungsweise in der alten Serie gab es ja dann noch dieses... verdammt, ich fällt mir den Namen ein. Wo Kirk das einfach als Gag macht und dann blufft. Er wird da angegriffen von so einer technologisch überlegenen Flotte und hat wirklich gar keine Chance, das irgendwie zu besiegen. Und sie haben auch schon den ganzen Computer durchsucht und dann erzählt er, ja, wir haben hier noch so einen geheimen Stoff an Bord, der aus Sicherheitsgründen auch überhaupt nicht im Computer erwähnt wird. Und wenn die Enterprise...
Aber alle Schiffe sind jetzt mit dem ausgestattet.
Genau.
Ich erinnere mich an die Folge. Ist die Folge Poker und war glaube ich keine Flotte, es war dieses eine große Schiff, was weiß ich, mit diesem kleinen Lilliputaner nachher.
Ah ja, genau, ja, der war's. Wobei das große Schiff ja nicht so wichtig ist. Es geht ja um das kleine. Das große Schiff ist ja nur Hülle.
Hologramm, ja.
Ja, genau.
Er blöft nämlich auch.
Ja, das ist ja die Konföderation, für die er da unterwegs ist. Und hat da so eine riesen Illusion von dem Schiff. In Wirklichkeit ist bloß so ein kleines Beiboot da. Das ist selber aber tatsächlich mächtiger als Enterprise, aber egal.
Aber nur... geringfügig.
Ja, nur geringfügig. Auf jeden Fall überzeugt er den davon, dass sie wirklich so einen schrecklichen Explosivstoff an Bord haben und ja, dann gibt er halt auf.
Ja, und stellt sich erstmal krank und als hätte er, was weiß ich jetzt, sich ebenfalls einen Schaden genommen und jetzt guckt er im Prinzip, ob die anderen ihm helfen kommen und entsprechend, das ist ein sehr seltsamer Erstkontakt, der da aufgebaut wird in jedem Fall. Wie eigentlich immer in Star Trek.
Also die Erstkontakte sind immer sehr seltsam.
Die Erstkontakte sind immer sehr seltsam. Das Verhalten mit der ersten Direktive, die natürlich etwas Herausragendes ist in Star Trek, aber der Umgang damit ist auch etwas sehr Seltsames. Also es ist eine seltsame Serie.
Ja. Aber nochmal zurück zu Dr. Seltsam, weil wir haben ja noch mehr, das da auf die Schippe genommen wird, weil wie gesagt, wir haben da einen Hardliner-General auch in NORAD, in der Zentrale, der sich das auch von Dr. Seltsam erklären lässt, wie das dann eigentlich mit der Bombe ist, und der meint dann irgendwann, fabelhaft, wir brauchen auch ein paar von diesen Dingern.
Genau.
Also der registriert
warum
eigentlich...
Warum sind wir nicht darauf gekommen?
Wieso haben wir so etwas noch nicht gebaut? Und er registriert halt überhaupt nicht, dass er höchstens noch eine Stunde oder so zu leben hat, und er denkt...
Nein. Die Privilegierten werden ja evakuiert, kommen alle, was weiß ich, irgendwo in den Berg, und nach ein paar Jahren können sie dann wieder raus. Natürlich können nur die Privilegiertesten, also Wissenschaftler, Künstler, ein paar junge Menschen und natürlich die Militärs dort
natürlich
evakuiert werden, denn die braucht man ja, um die
ja, um diese Waffe auch richtig einzusetzen.
Um die Rasse nachher verteidigen zu können.
Ja. Exakt. Und ja, genau. Dr. Seltsam sitzt ja die ganze Zeit im Rollstuhl.
Mhm.
Aber als er das dann erzählt, dass er ja nur die Jungen und Gesunden und Intelligenten brauchen können, dann ist er dann plötzlich wieder geheilt. Und dann haben wir auch wieder so, das ist eigentlich so eine der bekanntesten Szenen aus Dr. Seltsam, wenn er dann schreit, mein Führer, Mr. President, ich kann wieder gehen.
Ja, kann doch mal vorkommen.
Richtig. Also der hat offenbar auch die ganze Zeit nur gespielt, aber gerade dieser General spielt ja wieder an auf diese tatsächlich vorhandene Mutually Assured Destruction, was ja nicht umsonst MAD, also MAD, abgekürzt wird.
Ach ja.
Was ja dann tatsächlich das Prinzip war, wenn ihr uns angreift, sind wir halt alle tot.
Mhm.
Weil wir können euch 20 Mal töten und ihr uns auch 13 Mal oder so.
Naja.
Und das ist dann ja gerade genug Overkill, dass man damit leben kann. Was? Du meinst, man kann nie genug Overkill haben?
Man kann nie genug kriegen, du stehst hier schon wieder auf meiner Leitung.
Oh, Entschuldigung. Aber es ist ja zum Glück nur Audio und nicht Netz, das wäre ja wichtig oder so.
Ach was. Dingens.
Dingens?
Genau.
Musik meinst du?
Ja.
Gut, können wir spielen. Nachdem wir schon über Star Trek geredet haben, nehmen wir jetzt einfach mal Musik zu Star Wars. Entschuldigung, ich wollte eigentlich Musik zu Star Wars hochziehen, das war nicht das Lied, das spielen wir danach, also jetzt nochmal der richtige Player. Ja, das war Soundtrack zu Star Wars Revelations, ein Fanfilm, und man kann sich nicht nur die Musik, sondern auch den ganzen Film runterladen, nicht wahr?
Richtig. Die Musik selbst ist komponiert von einem Chris Bouchard, der Film... Ach, da müsst ihr einfach mal nach auf irgendwelchen Suchmaschinen schauen, also wie zum Beispiel Alta Vista oder Lycos oder... Gab's da sonst noch was? Nee, eigentlich.
Nö, ich kann mir an keine andere Suchmaschine erinnern.
Egal. Du wolltest über Science Fiction reden.
Ja, ich dachte, eigentlich wollten wir das beide tun.
Richtig.
Aber du willst dich am Endeffekt im Moment noch einloggen.
Ach, was?
Willst du nicht?
Über was? Nein. Red einfach.
Nachdem wir jetzt schon Filme haben, die das Militär ein bisschen schlecht darstellen lassen, machen wir doch gleich mal weiter. Wargames.
Oh Gott. Wargames. So richtig die Phase, in der wir langsam ein bisschen kritischer die Weltpolitik betrachten.
Noch kritischer?
Ja, so. Mitte der 80er Jahre, mittlerweile haben wir so den
Kalten... 82.
Das ist Mitte der 80er Jahre. Mittlerweile ist der Kalte Krieg so richtig im Höhenflug. Haben wir dann gleichzeitig so den... Wir kriegen ja richtig einen Bezug wieder zu den Computern.
Ja, schrecklich, gell?
gibt es diese Geschichte, was weiß ich, in der ein junger Hacker im Prinzip...
David?
Im Prinzip einfach mal, weil er so seine Freundin ein bisschen imponieren möchte, nicht nur den sich auf dem Schulcomputer einhackt, sondern mal auch guckt, was er sonst so alles in der Umgegend findet. Nein. Eigentlich sucht er ja im Prinzip nach dem Rechnern, in denen die neuen Spiele entwickelt werden, die erst in einem halben Jahr auf den Markt kommen sollen. Aber er möchte eigentlich jetzt schon im Prinzip irgendwie da dran. Und deswegen ruft er mal einfach alle Rechner
in einem bestimmten Ort an.
In mehr oder weniger den Nachbarort oder mehr oder weniger an.
Und das gute alte War Dialing, lange bevor es ein War Driving gab.
Genau. Und unter anderem hat er dort einen relativ unfreundlichen Rechner, der sich nicht identifiziert, der ihn immer sofort wieder rausschmeißt, sobald er irgendwas falsch macht.
Ja.
Und der fängt er nun an, langsam als Herausforderung zu sehen und will nun unbedingt da rein, weil er irgendwo mal ein paar Dinge hat dieser Rechner doch noch von sich gegeben, nämlich, dass er irgendwas mit Spielen zu tun hat.
Ja, Wargames.
Irgendwelche Spiele wie Schach, Tic-Tac-Toe.
Globaler thermonuklearer Krieg.
Afghanische Krise, Korea-Krise.
Kuba-Krise.
Was man so braucht halt. Und da wollte er, wie gesagt, mal sehen, ob er da irgendwie wie reinkommt. Erkundigt sich jetzt im Prinzip bei Leuten, die er kennt, was man so machen könnte. Ermittelt im Prinzip über den Autor einiger der Spiele, Stichwort Forkens Labyrinth.
Das ist nämlich auch ein Spiel, das der Rechner anbietet.
Und dann sucht er im Prinzip alle möglichen Tricks, was weiß ich, wie er vielleicht über ein zu lasches Passwort im Prinzip nachher da reinkommen kann. Schafft es irgendwann über irgendeine Hintertür. Und ja, fängt mal eine Partie thermonuklearer Krieg an, was dazu führt, dass der Computer auf der anderen Seite, der natürlich in Norad steht, das mal gerade als kleine Kriegssimulation im Pentagon präsentiert.
Eigentlich auch wieder in Norad. Also eigentlich haben sie da genau die gleiche Kulisse wieder, nein, nicht die gleiche Kulisse, aber wieder den gleichen Ort genommen, also wieder den Cheyenne Mountain Complex.
Der auch viele Jahre später eigentlich zu einer ganz neuen Berühmtheit gekommen ist. Genau genommen eigentlich so 10, 12 Jahre später.
Ja.
Dazu kommen wir noch. In jedem Fall hat er... Ja, was war seine Partie dort angefangen, muss sie dann unterbrechen, nur der Computer schaltet nicht ab, er lässt die Simulation halt weiterlaufen und nun haben sie ein Problem. Hm. Insbesondere hat er das Problem einerseits, dass das FBI hinter ihm her ist, die mittlerweile seine Telefonnummer herausgefunden haben und auf der anderen Seite, dass er allen versucht irgendwie zu erklären, was hier eigentlich vor sich geht, dass er es einerseits nicht bös gemeint hat, auf der anderen Seite, dass es aber unheimlich ernst ist. Und er ist aber nur kleiner, dummer, 17-jähriger Junge und ihm glaubt man ja nicht.
Ja, zumindest bis zum Zeitpunkt, an dem man ihn dann wieder verhaften will.
Sollen wir eigentlich die ganze Zeit die ganzen Filme so spoilen total für alle Leute, die sich vielleicht doch mal irgendwann noch nicht gesehen haben und mal ansehen wollten?
Ach, das vergisst man doch alles wieder.
Stimmt.
So, wirklich, das kann ja nicht sein. Ah ja, wo war der? Genau. Also... Natürlich suchen sie dann trotzdem irgendwann, zum Beispiel sie kommen dann trotzdem wieder rein, weil dann ernst genommen, nachdem man sie eigentlich verhaften wollte, weil er findet diesen Stephen Forken,
der eigentlich tot sein sollte, aber irgendwie kommt er dann doch dahinter, dass es wohl nicht ist, dass er eine geheime Heimadresse hat und merkt die sich. Und ermittelt dann, als er irgendwann mal fliehen konnte aus dem Komplex. Diese Hochsicherheitskomplexe sind halt auch nicht
mehr. Ja, diese Hochsicherheitskomplexe sind halt sehr schön, vor allem wenn da Führungen durchgehen.
Mit Touristen.
Ja, man da einfach mal mitgehen kann, wenn man da festgehalten wird, weil, ja, bewachen?
Ach was.
Das ist ein 17-jähriger Junge, dem sagt man, du bleibst in dem Büro.
Ja, ja, hat aber abgesperrt mit Nummernschloss. Aber der 17-Jährige führt uns mal vor, was man mit einem paar Kabeln, einer Büroklammer und einem Diktiergerät alles anstellen kann, wenn man es an die entsprechende Elektronik anschließt und ein bisschen Ahnung hat.
Das ist eigentlich auch so ein Thema, man ist irgendwie hochsicherheitsmäßig eingesperrt und kann dann mit so einem Schloss mit primitiven Dingen wieder knacken oder auch nicht so primitiven. Das wird dann auch wieder in anderen Science-Fiction weiterentwickelt. Beziehungsweise ich eigentlich auch wieder sonst
ist Standardthema. Interessant ist trotzdem, dass viele dieser Methoden, die dort in dem Film gezeigt wurden, zu dem Zeitpunkt zwar schon veraltet waren,
aber funktioniert haben.
Irgendwann mal vorher durchaus funktioniert haben. Also dieser Film ist relativ nahe eigentlich an der Realität. Sehen wir mal von dem obligatorischen der Computer spinnt am Schluss, was weiß ich, wenn wir ihm die Lektionen geben, dass er gegen sich selbst spielen muss und keiner gewinnen kann. Und dass dann plötzlich dann wieder irgendwo das Display anfängt zu explodieren und Funken wirft und irgendwelche Tastaturen...
Ja, also dass das Display Funken wirft, passiert ja eigentlich bloß, weil er noch viel schneller Bilder nachliefert. Aber eigentlich wird er ja nicht verrückt.
Nein, er wird nicht wirklich verrückt. Nur die Konsolen und dergleichen muss man da Effekte wegen natürlich wieder mal Funken sprühen lassen und alles Mögliche.
Ich meine, das ist ja auch so ein Standardthema, das nicht unbedingt vielleicht in dem Film begonnen hat, das aber sich eigentlich wie ein roter Faden auch durch alles Sci-Fi durchzieht. Wenn mit dem Computer oder dem Raumschiff allgemein irgendetwas Schlimmes passiert, dann sprühen Funken aus Konsolen heraus. Auch ja, wenn man
das sei natürlich der Computer, was weiß ich, in der Tastatur und nicht irgendwo. Wo, was weiß ich, drei Decks unten drunter und man ist nur per Remote drin.
Ich meine, auch wenn man dann regalweise Technical Manuals veröffentlicht, indem man ständig wiederholt, dass alle Computer-Displays nur optische Signale verarbeiten und deshalb da eigentlich gar keine Funken raussprühen können.
Ja, wenn ich nicht gerade mit einer Axt drauf haue.
Ja, natürlich. Also das war jetzt gerade ein Seitenhieb auf Star Trek Next Generation, wer es nicht weiß.
Ach was.
Ja, genau. Aber wir waren ja bei Wargames. Also auf jeden Fall WOPR, also W-O-P-R, War Operations Plan and Response.
Gut, dass du das wusstest.
Gell? Lernt, das ist ein lernender Computer. Der Name übrigens ist auch so ein Verweis auf die Realität, weil es gab lange Zeit Gerüchte, die sich dann angeblich bestätigt haben. Also der Wikipedia-Artikel zu WOPR ist relativ interessant da. Und naja, es gibt so halbsichere Bestätigungen, dass es einen Militärrechner gab, der Burger hieß. Also B-U-R-G-R.
Aua.
Genau, und dann musste man in dem Film natürlich den Rechner WOPR nennen. Aber das war noch nichts. Also auf jeden Fall, WOPR ist so ausgelegt, dass er lernt, weil er muss ja selber die beste Strategie entwickeln. Dafür ist er ja da.
Dieser Computer ist übrigens sowieso schon so high-tech, dass man sich ihn realsprachlich mit ihm unterhalten kann. Also zwar über die Tastatur, aber doch in ganzen Sätzen.
Ja.
Dass er, was weiß ich, auf den User, der sich da einloggt, reagiert, indem er meint, er sei schon lange nicht mehr da gewesen und er konnte ihn über viele Jahre jetzt nicht erreichen, auch nicht an seiner Geheimadresse und lauter solche Sachen, die man eigentlich so von einem Standardbetriebssystem aus nicht so erwarten würde. Aber das sind Details.
In der Tat. Also auf jeden Fall, dieser WOPR lernt dann, nachdem ihn David dazu gebracht hat, gegen sich selber globale thermonukleare Krieg zu spielen.
Nein. Sie lassen ihn Tic-Tac-Toe spielen. Da lernt man schneller.
Ach so, stimmt. Sie lassen ihn erstmal Tic-Tac-Toe spielen und er merkt halt...
Und ja, okay. Dann lassen sie ihn die Assoziation führen. Wenn ich bei dem einen Spiel nie gewinnen kann, dann könnte es ja bei dem anderen auch so sein.
Ja, also zuerst geht er natürlich alle Tic-Tac-Toe-Spiele durch und merkt, wenn keiner einen Fehler macht, gibt's Unentschieden.
Richtig.
Und dann geht er eben durch mit allen Kriegsszenarien, die er so hat und dann fliegen
die ja alle schon mal durchgespielt haben und das war eigentlich immer ziemlicher Mist, was dabei rauskam, also nichts Befriedigendes.
Ja, am Ende ist immer die gesamte Bevölkerung tot oder kurz davor.
Und das Schöne eigentlich nachher dabei ist, der Computer lernt eine Lektion, die meisten Militärs eigentlich bis heute nicht gelernt haben.
A strange game, the only winning move is not to play.
Ja.
Das ist dann so in typischer Disney-Manier die Botschaft, die am Ende rausfällt. Eigentlich. Ja. Wir haben? Ach so, ja, also Schula meint, wir sollen dringend sagen, dass wir uns auch anrufen kann, also unter der 0731 938 6299. Wobei ich jetzt über Radio auch Schule antworten kann, das ist schon dreimal passiert.
Sowas. Aber ja. Das sind wiederum Details.
Aber das war alles nichts, was wir über Sendung geben müssen.
In jedem Fall, was mir an diesem Film halt besonders gefällt, ist, dass mal der Umgang mit den Rechnern noch relativ realistisch dargestellt wird. Alle, die mit Rechnern zu tun haben, für die ist ziemlich klar, das läuft sehr viel über Textzeile ab, sehr viel allgemein so über die Bildschirmeingaben und dergleichen. Es kommt normalerweise nicht unbedingt vor, dass ich durch mein Filesystem irgendwie grafisch dreidimensional navigiere. Es kommt nicht unbedingt so häufig vor, dass ich durch ein Labyrinth wandern muss, damit ich an meinen Pfeil komme. Es kommt auch meistens nicht vor, dass mein Passwort in einem 96-Punkt-Darstellung, was weiß ich, auf dem Bildschirm angezeigt wird.
Ja, oder als dreidimensionales Puzzle, das man erstmal zusammensetzen muss.
Wobei es eine nette Art wäre, denn das würde die meisten Leute, die mit diesem System nicht vertraut sind, eigentlich dann verwirren und wäre insofern dann auch ein Schutz.
Ja, aber naja, das ist dann ja Security by Obscurity.
Genau.
Und das funktioniert ja nicht, wie wir ja immer gebetsmühlenartig wiederholen.
Ja, des Weiteren, um beim...
Ja, wenn wir schon über Computer reden und über Computer, die immer mit Realität verglichen werden, können wir eigentlich gleich über 2001 A Space Odyssey reden, weil die Verbindung zu realen Computern, also wir haben ja das Wortspiel Whopper Burger und wir haben dann in 2001 ja HAL 9001.
9000 bitte.
Nicht nur 9000?
Nur 9000.
Ach stimmt, das war der nächste, gell?
Oh, jetzt fragst du mich was.
Ja, nein, es gab auf der Erde dann ja noch ein Modell, das dann vergleichsweise herangezogen wurde.
2010 oder wie?
Ja, genau. Also auf jeden Fall, wir haben dann ja den schönen Gag, dass HAL ROT 1 für IBM ist.
Naja.
Beziehungsweise andersrum, wenn man HAL jeweils einen Buchstaben weiterdreht, ist man bei IBM.
Das sind
wobei es dann immer heißt, das war gar keine Absicht.
Ja, das ist in dem Fall ja nur ein Versehen.
Ja, also von HAL auf jeden Fall haben wir genau das. Man unterhält sich wieder normalsprachlich mit dem Computer. Man kann tippen, wenn man will, aber man kann auch ganz normal mit einem reden.
Ja, das ist halt bei bis zum Jahre 2001 mittlerweile Sprachsteuerung richtig gelöst worden ist.
Genau, wobei es in dem Film wirklich funktioniert und in Realität, naja.
Auch dieser Rechner hat bereits eine Intelligenz, die natürlich sämtlichen Rechnern, die wir im Moment so zur Verfügung haben, noch weit entfernt ist. Aber lassen wir uns jetzt mal nicht so über die Jahreszahlen, zu denen irgendwelche Science-Fiction dann aktuell sein sollen, aus. Das zu treffen, dass man dann die richtige Technik vorhersagt für die richtige Jahreszahl oder dergleichen, ist ohnehin so unheimlich schwierig, das kommt noch.
Ja, weil wie wir aus Science Fiction aus den 50er Jahren wissen, wenn die Sendung vorbei ist, gehen wir raus und steigen in unsere Flugautos und fliegen nach Hause.
Genau. Was besonders interessant ist eigentlich an 2001 Odyssee im Weltraum, es ist bis heute einer der realistischsten Weltraumfilme eigentlich, der je gedreht worden ist. Bis heute kommen sie kaum an diesen Standard eigentlich ran. Sie haben sich unheimlich viel Mühe gegeben, wenn es darum geht, zu erklären, warum können die jetzt zum Beispiel in diesem Raumschiff rumlaufen? Wie erklären sie im Prinzip das Phänomen mit der Schwerelosigkeit? Wie haben sie die ganzen Navigationsprobleme gelöst? Wie kompliziert ist es überhaupt, im Weltraum an einer Raumstation anzudocken? Für all diese Dinge haben sie sich seinerzeit übrigens bei Werner von Braun beraten lassen. Ich weiß nicht, ob Isaac Asimov, aber auf jeden Fall bei Werner von Braun, weiß ich, der war im Beratungsteam mit drin.
Ja, und sie haben dann auch so schöne Sachen richtig gekriegt, die eigentlich heutzutage immer noch falsch gemacht werden. Raumschiffe im Weltraum produzieren keine Kreischengeräusche, wenn sie an einem vorbeifetzen. Wenn man beschleunigt, erreicht man nicht irgendwann unter relativistischer Geschwindigkeit eine Höchstgeschwindigkeit, über die man nicht rauskommt. Und solche Gegenstände, also.
Oder selbst die Zeiten, die sie brauchen, um bis zum Jupiter nachher vorzudringen, sie brauchen mehrere Monate oder sogar Jahre, ist eine ziemlich realistische Größenordnung. Die Zeit, die sie brauchen, Funkgespräche, ist so, dass dann enorme Pausen entstehen. Sie reden davon, dass sie mittlerweile jedes Mal eine halbe Stunde warten müssen, bis ihr Counterpart antwortet, was sie allerdings dann jetzt, um es zu veröffentlichen, halt rausgeschnitten haben. Ist eine gute Erklärung, kann man gelten lassen.
Ja. Wobei es in anderen Science-Fiction dann auch so schöne Lösungen gibt, wenn man eine halbe Stunde hat, bevor der andere antworten kann, dann reden einfach beide mal eine halbe Stunde, beantworten darauf eine halbe Stunde und reden wieder eine halbe Stunde.
Was sie eigentlich
womit sie effektiv zwei Unterhaltungen gleichzeitig eben führen, immer so versetzt.
Einen gewissen Versatz, was allerdings wiederum funktionieren würde.
Richtig.
Wenn man sich mal dran gewöhnt hat an den Stil, was ein bisschen gewöhnungsbedürftig allerdings ist.
Ja, das ist dann etwas, was ich glaube ich bei Asimov vorkommt oder ja. Also bei manchen Asimovs, glaube ich. Also manchmal ist es schlimm, wenn man so viele Bücher gelesen hat, dann verschwimmen die teilweise.
Das ist wie beim Programmiersprachen.
Genau. Aber bei Space 2001 haben wir dann das Problem, dass der Computer verrückt wird, jedenfalls im Film.
Ja.
Weil da unterscheiden sich ja Film und Buch. Im einen.
Ja.
Er merkt, hat der Computer das Problem, er hat die Direktive, er muss wissenschaftlich vorgehen.
Mhm.
Das heißt, ein Prinzip von Wissenschaftlichkeit ist ja, alle Fakten offen zu legen und nichts zu verheimlichen und vor allem nichts zu verfälschen. Und gleichzeitig hat er ja den geheimen Auftrag, die Crew zu überwachen und im Notfall das Programm zu übernehmen und so Zeug.
Das ist jetzt aus dem Buch?
Ja.
Okay.
Und im Film wird es gar nicht mitgespielt, der läuft einfach amok.
Ja, einfach amok nun nicht. Also es ist so, man stellt fest, er bringt halt irgendwelche Ausfälle. Erstmal so rum. Er steht in dem Ruf, dass er ein Computermodell ist, das keine Fehler macht. Das ist vielleicht die einzig wirklich etwas unrealistische Annahme in dem ganzen Science-Fiction. Ja. Aber gut, als Computer, der keinerlei Fehler macht, stellt er fest, irgendein Modul der Funkanlage wird in 26 Stunden ausfallen mit einer Wahrscheinlichkeit von wahrscheinlich 80% oder 95% oder was weiß ich.
Also,
sie sollen es halt auswechseln. Gut, sie gehen hin, wechseln es aus und nun untersuchen sie es und stellen fest, da gibt es keinen Fehler. Also wie kommt das? Ja, der Computer meint, es muss sich wohl um menschliches Versagen halten. Die beiden Astronauten im Schiff, die halt nicht auf der langen viermonatigen Reise in Tiefschlaf versetzt worden sind, die diskutieren nun, was sollen sie machen. Der Computer hat offensichtlich einen Fehler gemacht. Wenn er hier einen Fehler macht, macht er vielleicht bei anderen Sachen auch einen Fehler. Vielleicht sollten wir ihn abschalten. Er ist nicht mehr zuverlässig. Und das hat der Computer nun mitgekriegt, obwohl sie die Audioanlage abgeschaltet haben, weil er halt
von den Lippen ablesen kann mit seinen Kameras.
Richtig.
Und dann sieht der Computer natürlich, die Menschen wollen mich abschalten.
Und muss
und
ja sehen.
Ich bin enorm wichtig für das Gelingen der Mission und das Gelingen der Mission ist das Wichtigste. Also muss ich sie aufhalten.
Richtig. Und daraufhin sorgt er erst einmal dafür, dass sie erst ein bisschen abgelenkt sind. Zweitens, der eine, also die Funkanlage, sie entscheiden sich halt, die Funkanlage wieder einzubauen, um einfach zu gucken, wann sie ausfällt und dann im Prinzip aus der Fehleranalyse dann schlau zu werden. Dabei im Prinzip bringt er den ersten von denen um. Als der andere ihn retten will, bringt er die drei, die im Tiefschlaf sitzen, liegen um. Und den anderen sperrt er aus, auf die Weise wäre das Problem dann auch gelöst. Also draußen im Prinzip, als er versucht, im Weltraum den anderen zu retten. Der muss nun praktisch auch wieder sich einhacken, um ins Raumschiff zu kommen, hat aber keinen vollständigen Raumanzug an, hat nur, ja, ihm fehlt einfach der Helm, den er in der Eile vergessen hat. Und nun muss er halt ohne vollständigen Raumanzug trotzdem irgendwo wohl durch die Notluftschleuse wieder einsteigen.
Ja, wobei das dann sogar realistisch ist, weil die NASA hat ja auch entsprechende Forschung gemacht und ich glaube, da haben sie auch entsprechend dann die Informationen weiterverwertet, dass man tatsächlich gar nicht so schnell im Weltraum stirbt. Insbesondere platzt man nicht sofort und das Blut verkocht auch nicht so schnell, wie es in manchen
ist. Es braucht eine Weile.
Genau.
Aber natürlich hat man ein anderes Problem, wenn man unter absoluten Luft, also der Luftdruck so sehr absinkt, dann wird man innerhalb wahrscheinlich einer Viertel, halben Minute, wahrscheinlich nicht viel länger, wohl das Bewusstsein verlieren. Weil dann doch Sauerstoffmangel im Blutkreislauf und damit im Gehirn stattfindet. Und da man es nicht gewöhnt ist, da man den Übergang nicht gewöhnt ist, geht es relativ schnell. Man hat also nicht viele Sekunden Zeit.
Ja, ich meine, der Anhalter meint er ja auch 30 Sekunden.
Ja, dort wird das ja auch sehr nett beschrieben, wie sie 29 Sekunden später tatsächlich gerettet werden. Ja. Ist das nicht ein kleiner, schöner Übergang?
Ja, aber wir, genau, und weil wir schon über den Anhalter reden, kommt jetzt erstmal Hitchhiker's Trail. Das ist, weil wir ja keine Werbung machen, Promo.
Okay.
Von BBC für die Serie Hitchhiker, in der einfach Szenen aus der gesamten Serie zusammengeschnitten sind, weil der BBC meint, dass die enorm wichtig sind zum Verständnis.
Kannst du mir mal sagen, was Promo anderes ist als Werbung?
Naja, gut. Ja, das erkläre ich dir, während das Lied läuft.
Okay.
Ja, wer schon vermutet hat, es sei das letzte Lied sei Tattoo gewesen, knapp daneben. Es ist, war Hygiene, also Hygiene von Play Me. Die Sprache ist, selbst wenn sie es Who Much, es ist irgendwas zwischen Ungarisch, Englisch und Russisch, also naja.
Wir sind da flexibel.
Genau. Wir haben eigentlich noch während der Pause darüber geredet, was wir in der letzten knapp halben Stunde noch reden wollten und Tobi hat besonders bedauert, dass wir die Entwicklung in der Sci-Fi jetzt gar nicht so anbringen konnten.
Wenn man sich das ganze Zeug, was eigentlich im letzten Jahrhundert so in Sachen Science-Fiction, insbesondere in den Filmen produziert worden ist, mal anschaut, es ist eine ganze Menge ziemlicher Schwachsinn, ziemlicher Blödsinn dabei. Das ist auf der anderen Seite auch gerade wieder das Kultige an dem Ganzen, gerade aus heutiger Sicht. Aber insbesondere auch nochmal, wenn man sich anguckt, welche Wandlungen sich da durchgezogen haben. Also wir haben vorhin schon mal angesprochen, dass es eine Zeit mal gab, in der so die Atomkraft und ganz besonderer Renner war. Es gab Zeiten, in denen musste in jedem möglichen Film oder Filmtitel irgendwo das Wort Atom mit drin vorkommen, dann strömten geradezu die Zuschauer ins Kino.
Auch wenn das Ganze auch gar nichts mit Atomen zu tun hatte, außer dass das Set natürlich aus Atomen bestand.
Ach, sag das nicht. Also es gab alles von atombestrahltem Gemüse bis...
Ja, zum Beispiel Killer-Tomaten, besonders gefährlich.
Oh, an die hatte ich jetzt gar nicht gedacht, aber richtig. Bis hin zu irgendwelchen atombestrahlten Tieren und Menschen.
Also es gab eine Zeit lang richtige Riesenameisen-Serien. Also es gab dann Killerameisen, Marabunta, dann die Killerameisen greifen noch einmal an und die Insel des Moreau wurde auch fast ausschließlich mit Ameisen und anderen Insekten mal verfilmt. Also es gab so ein paar Jahre, in denen eigentlich nur riesige Insekten auf Menschen losgegangen sind.
Ja, das ist ja schon relativ spät. Ich meine, es alles angefangen hat wahrscheinlich mal Alarm in New York oder irgend sowas, wo sie irgend so ein Riesenviech haben auf New York ziehen lassen, das vorher mal mit bei irgendeiner Atomtest, was weiß ich, mit verstrahlt worden ist und deswegen so ganz furchtbar groß geworden ist. Das hat irgendein Japaner mal gesehen und ganz toll gefunden und daraufhin Godzilla erfunden, dass mindestens 21 Filme
Gojira.
Richtig, wie heißt er?
Gojira.
Dann gab es im Prinzip 21 Godzilla-Filme, mindestens, haben sie mal ein Musical gebracht? Frag mich nicht.
Also, es gibt zu allen Musicals, sogar zum Internet, achso.
Also, siehst du. das Stück bringen wir das nächste Mal.
Damit offen, ja.
Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, dann gab es irgendwann ebenfalls eine Wandlung, wenn man sich mal die Rolle der Frau in den Science-Fiction ansieht. Früher im Prinzip immer nur so als das hübsche Beiwerk, hat nichts weiter zu sagen, muss aber andauernd gerettet werden.
Ja, aber das war ja in allen Filmen damals so. Also
das vielen. War sehr lange der Fall. Es gab ein paar rühmliche Ausnahmen mal so zwischendurch, in denen Frauen auch mal ein bisschen intelligenter waren. Dann kam mal irgendwann die Phase auf.
China, Herrin des Urwaldes.
Das ist dann mal so die die Frauenplaneten gab. Interessanterweise ist da auch übrigens diese Verteilung Mars immer irgendwelche kämpferischen Männer, was weiß ich, oder Außerirdischen, die auf die Erde einfallen, während von der Venus immer irgendwo so diese Frauengesellschaften herkommen. Letztendlich nur, weil der Name Mars männlich und der Name Venus weiblich ist.
Ja, es ist die Schuld der Griechen natürlich, die von Römern assimiliert wurden und sich dann nicht wehren konnten, als Mars der Kriegsgott und Venus die Göttin der Liebe war.
Eben. Und relativ selten, sehr lange Zeit, was weiß ich, bis Frauen eigentlich mal eine etwas festere Rolle in den Science-Fiction bekamen. Eigentlich in der Serie Star Trek ist zum Beispiel so ein Fall, wo man immer mal versucht hat, sowas zu etablieren. In der Serie Star Trek haben sie mal beim ursprünglichen Pilotfilm, den Gene Roddenberry da auf die Beine gestellt habe, der aber vom Sender abgelehnt worden ist, eine erste Offizierin gehabt, höchst intelligent und auch noch einige andere weibliche Wissenschaftlerinnen. Aber das war irgendwie zu modern für den Sender, das wurde abgelehnt. Ja, eigentlich wollten sie auch den Außerirdischen Mr. Spock im Prinzip ablehnen, aber da hat sich nachher dann Roddenberry durchsetzen können, dass er den behalten konnte. Ja. Nochmal zurück zu den Frauen auch in anderen Filmen.
Ja, gerade wenn man noch, aber man muss auch sagen, bei Originalserie ist eine geblieben, starke Frau eigentlich, Lieutenant Uhura.
Stimmt, auf die wollte ich ja eigentlich auch noch an. Die war eigentlich in der ganzen ersten alten Serie eigentlich auch nur so ein hübsches Beiwerk, hatte kaum was zu sagen, bis nachher auf die Filme. In den Filmen hat sie nachher angefangen, dass man ihr sie charakterlich herausgehoben hat. Trotzdem hatte sie eine sehr essentielle Bedeutung, gleich in doppelter Hinsicht. Zum einen, wie gesagt, sie war eine Frau, fester Bestandteil auf der Brücke. Und zum anderen, sie war eine schwarze Frau. Was in der damaligen Zeit eigentlich fast ein Unding war. Aber Roddenberry hat einfach diese Frechheit besessen, sich über den Willen im Prinzip des Senders einfach so hinwegzusetzen und sie als fester Bestandteil eigentlich einfach zu etablieren. Wie hieß die Schauspielerin von Nichelle Nichols? Hat eigentlich damals mal mit der Serie aufhören wollen. Aber als sie irgendwann mal Martin Luther King begegnete, hat sie wohl mit ihm geredet darüber, dass sie eigentlich aufhören wollen. Und er hat ja davon abgeraten. Und ihr eigentlich erstmal klar gemacht, was das eigentlich sei, dass sie jetzt hier in der Position sei, selbst wenn sie im Moment kaum etwas zu sagen habe in dieser Rolle, sie sei da, das sei nicht mehr wegzunehmen. Ja. Und das sei gerade auch für die Farbigen in Amerika eigentlich ein ungeheurer Fortschritt, den man ihnen eigentlich auch so nicht mehr nehmen könne. Also die Serie Star Trek insbesondere hat sich sehr früh schon immer wieder in gewisser Weise politisch ja, ich unterschwellig engagiert, indem sie ganz einfach aktuelle Themen, was wir in ihre Serie mit einbezogen haben.
Ja, man muss auch sagen, muss auch mal die ganze Brückencrew anschauen. Ich meine, wir haben den Spock, den Außerirdischen, wir haben eine schwarze Frau, wir haben einen Russen, wir haben einen Asiaten.
Also Rottenberger hat sich von vornherein sehr bemüht, ethnisch sehr gemischte Gruppen aufzukriegen, weil er auch meint, in der Zukunft wird das alles mal diese Probleme zwischen den Menschen sich gelöst haben.
Ja, und lustigerweise haben wir dann ja das leicht später erschienene Kampfstand Galactica, in dem das eigentlich nicht so ist, bis auf Colonel Tai.
Ja.
Das ist ja eigentlich der einzige Schwarze, der in der Serie vorkommt und auch was zu sagen hat.
Aber immerhin.
Immerhin der zweite, erste Offizier.
Immerhin.
Und das hat dann erst das Remake von...
Das stimmt auch nicht ganz. Also es gibt auch in der Kampfcrew einige. Nur ja, ob die Boomer. ob die was zu sagen haben, das ist dann immer so noch die Frage.
Ja, aber von der Brückencrew ist es halt
Colonel Tai und das war's dann. Die Brückencrew ist ja auch nun relativ klein. Da gibt's ja eigentlich nur Commander Adama, Colonel Tai und noch dieses Athena, was weiß ich, die irgendwo so als Kommunikationsoffizierin da ist. Alle anderen sind ja eigentlich nur Statisten. Insofern zählt das ja in dem Sinne dann nicht. Dann ist es ja schon einer von dreien.
Ja. Ja, wenn man die Statisten nicht mitzählen will. Okay. Ja, und erst das Remake, das ja zurzeit läuft, hat es dann ja entsprechend geändert.
Da ist nun wirklich absolut durchgemischt. Da ist auch vor allem das, also während sie in der alten Serie zum Beispiel sehr sich noch drum mokiert haben oder was weiß ich, ob nun Frauen Kampfpiloten werden sollen, oder nicht, ist das mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Es gibt einige aus der alten Fangemeinde, die sich zum Beispiel auch sehr drüber mokiert haben, eigentlich, dass sie so ein paar essentielle Dinge geändert haben, wie zum Beispiel Boomer oder Starbuck als Frau neu zu besetzen und damit eigentlich den Charakter auch komplett zu ändern. Aber eigentlich ist die ganze...
Eigentlich ist ja kein anderer Charakter.
Ist die ganze Serie...
Starbuck ist ja immer noch der Draufgänger...
Ja, in dem Sinne.
In allen, der sich nie irgendwie was sagen lässt, Vorgesetzte schlägt, in jeder freien Minute raucht, spielt
und trinkt. Ganz so schlimm war er ja in der Originalserie nicht.
Ja, ja.
Also in der Originalserie hat er niemals seinen Vorgesetzten geschlagen.
Ja.
Und solche Dinge. Er war... nie ganz so disziplinlos. Er war ein bisschen ein Frauenheld und sowas. Und ja, wie gesagt, ein kleines Spielchen oder einen Drink mehr oder was weiß ich, konnte er schon mal vertragen.
Ja.
Allgemein, wenn man die beiden Serien miteinander vergleicht, wenn man die alte Serie nimmt, dann ist das also so aus meinem Bauchgefühl heraus halt, es ist natürlich Geschmackssache, aber aus meinem Gefühl her so wie das... wie wenn man die Legende im Prinzip hat, die irgendwo niedergeschrieben ist, die sich überall erzählt wird. Die Geschichte, die halt ein bisschen verglorifiziert ist, alles ein bisschen heldenhaft. Während wenn man sich die neue Serie anguckt, da ist das Ganze dann auf ein Level runtergezogen. Nichts ist mehr so glorifizierend. Alle Helden, alle positiven Figuren haben auch ihre schwachen Seiten, ihre schlechten Seiten. Alles ist irgendwie wesentlich differenzierter. Es ist nicht unbedingt immer alles gut, was die Guten sagen. Es ist bei weitem nicht alles schlecht, was die Bösen sagen. Die Bösen und die Guten sind sowieso nicht eindeutig. Balter, der in der alten Serie Abgrund einfach nur böse und einfach nur verrückt war.
Ja, vor allem er ist so böse, dass er schon dumm ist. Also das ist ja eigentlich von dieser Serie teilweise öfters so, dass Leute eigentlich hochintelligent sind und sie arbeiten daran, die gesamte Menschheit auszulöschen, ohne zu merken, dass sie eigentlich dazugehören.
Naja, aber das sind jetzt kleine Details, das kann man schon mal aus dem Auge verlieren. Außerdem hatte er ja nie vor, die Menschheit zu...
Naja, das ist ja der einzige Grund, aus dem die Zylonen den Balta überhaupt da haben.
Hatte er ja nie vor, er wollte ja eigentlich eine Kolonie quasi geschenkt kriegen, so dass er dort herrschen kann und das andere hat er halt dafür verkauft.
Ja.
Das war in der alten Geschichte. In der neuen Geschichte ist es wesentlich harmloser eigentlich. In der neuen Geschichte...
Es fängt für ihn eigentlich als Industriespionage an. Also seine Freundin, Geliebte, bittet ihn doch bitte ein paar Sachen in der Software von einer bestimmten Firma zu ändern.
Ja, sagen wir mal so,
er ändert
gar nicht mal, er verschafft ja irgendwie Zugriff, er schafft ja einen Account, so dass er mal selbst
das eine oder andere
Quereinsteigtüren einbauen kann, so dass sie halt ein bisschen für den Regierungsmilitärauftrag, der ins nächste Jahr geben soll, sich halt gewisse Vorteile verschaffen kann.
Ja.
Das natürlich auch nur, um sie ins Bett zu kriegen oder was weiß ich. Alles nicht so ganz astrein, aber doch weit davon entfernt, dass er hier versucht hätte, die ganze Menschheit zu verraten. Natürlich war das, was er gemacht hat, nicht richtig und irgendwo moralisch schon verwerflich, aber naja, so genau nimmt das nur auch nicht. Er sieht halt irgendwie zu, dass er irgendwie durchkommt, dass er seine Frauen kriegt, mit denen er ins Bett steigen kann, und das ist so das, was für ihn zählt. Dass das nur ausgerechnet so ausgehen muss, das war nur eigentlich, ja,
Pech.
So könnte man das ausdrücken.
Es war einfach Pech. Er hatte einen sehr schlechten Tag und naja.
Und nun muss er halt sehen, wie er damit irgendwie durchkommt.
Ja, wie immer halt. Ja, und alles, was er danach tut an Verrat und Hinterlist, ist ja eigentlich nur, um zu verhindern, dass es rauskommt, dass
also
er
Verrat das macht. Und Hinterlist. Also,
ja.
Wie gesagt, eigentlich macht er auch später keinen richtigen Verrat und Hinterlist. Er mogelt sich halt durch und das geht halt, bis er irgendwann...
Echt ohne kreative Auslegung der Wahrheit.
Eigentlich, wie viel spoilern sollen wir denn eigentlich hier?
Ich meine, wir haben schon die anderen Serien alles gespoilert, obwohl die sind ja richtig alt, also...
Die hier läuft noch. Manche Leute gucken die sich vielleicht nochmal in der Wiederholung an.
Ja, stimmt, es wäre eigentlich traurig. Also, ja.
Seien wir froh, dass die hier noch läuft. Genügend andere Serien sind bedauerlicherweise abgesetzt worden nach 1, 2, 4... Seasons.
Oder auch nach einer halben.
Da hätten wir Firefly, was weiß ich. Das ist auch so eine abstruse Geschichte. Der Sender hat sie irgendwann nicht mehr haben wollen, weil die Zuschauerzahlen runtergegangen sind. Aber sie sind runtergegangen, weil der Sender die Serie von vornherein im Prinzip absolut grauenvoll behandelt hat. Also sprich, er hat sie nicht eingeführt mit dem Pilotfilm, sondern irgendwo mit der zweiten Folge. Dann hat er die weiteren Folgen in der anderen Reihenfolge gebracht, irgendwann mal den Pilotfilm nachgezogen, immer wieder die Programmplätze geändert, weil irgendwelche Sportveranstaltungen ja wichtiger waren. Und irgendwann sind ihnen halt die Zuschauer weggelaufen und dann haben sie die Serie halt ganz abgesetzt.
Weil es war ja das objektive Kriterium, wir haben nicht mehr genug Einschaltquote. Das gleiche ging eigentlich mit Farscape.
Farscape, die haben es immerhin bis zur vierten Season geschafft.
Aber auch nur mit Hängen und Würgen, und nach jeder Season hing es eigentlich am seidenen Faden, ob es nochmal eine gibt.
Interessant ist, bei gerade diesen beiden Serien haben sich Internet-Fangemeinden gebildet, die versucht haben, wirklich die Serien zu retten. Ich weiß nicht, ob sie es beim Farscape mal geschafft haben, auf die Weise noch eine Season rauszuschießen. In jedem Fall haben sie es bei Farscape geschafft, dass es dann tatsächlich nach Ende der vierten Season noch einen Farscape-Film gibt oder noch einen Farscape-Zweiteiler-Film eigentlich.
Ja, wobei eigentlich der große Präzedenzfall für Fans retten die Serie eigentlich Babylon 5 ist. Also Babylon 5 lief ja in den USA mehr so mäßig.
Mhm.
Und es waren eigentlich europäische Fans, die zu Briefen, aber auch schon im Internet gebettelt und gedroht und eigentlich alles getan haben, um dafür zu sorgen, dass die Macher doch nochmal eine Staffel genehmigen. Und es hat dann ja auch geführt, dass die vierte Staffel bei vielen eigentlich als die beste überhaupt angesehen wird. Weil die Sache war so, JMS, also Michael Straczynski, hat ja eigentlich einen durchgehenden Handlungsfaden für 5 Seasons gehabt.
Mhm.
Der schön aufgeteilt war, wohl organisiert war, wie er gemeint hat. Und das war eigentlich auch so eine Neuerung. Wir haben 5 Seasons und das ist eine Handlung. Also mit vielen Nebenhandlungen und Sidequests und jede Menge anderen Plots. Aber eigentlich hast du eine durchgehende Handlung. Und das lief in den USA irgendwie nicht so richtig gut. Und nach jeder Staffel hing es eigentlich wieder
am seidenen Faden.
Genau. Schön, dass du das Thema du sagst, damit ich mich nicht wiederhole.
Mhm.
Und naja, jedes Mal wurde es nochmal Battle. Und eigentlich hieß es nach der dritten, ja, jetzt ist es aus. Weil die Serie wurde auch im Sendeplatz hin und her getauscht und immer auf den schlechtesten gelegt teilweise. Also manchmal sieht es wirklich so aus, als will da jemand halt die Sendung Serie tot machen, weil sie ihm selber nicht gefällt. Mhm. Also auf jeden Fall waren es dann vor allem die europäischen Fans, die dafür gesorgt haben, ja, eine Staffel gibt's noch. Und dann hieß es auch, das ist definitiv die letzte. Mhm. Also musste JMS alles, was er noch übrig hatte, in diese eine Staffel packen und er hat da so ein richtiges Feuerwerk abgedreht. Mhm. Das dann auch in den USA richtig viele Fans hatte und jetzt hat er ein kleines Problem. Es gab noch eine Season, die genehmigt wurde. Und dann stand er eigentlich da und hatte eine Season zu füllen und naja, er hatte halt noch Bonusmaterial, das er aus den anderen rausgeschnitten hat, das konnte er nicht mehr reintun, weil das lief ja teilweise während diesem großen Krieg, der da abläuft. Mhm. Und dann musste er mehr oder weniger frei extemporieren und naja, das kann einem dann eben auch passieren, dass man dann plötzlich dasteht und Seasons hat, die man gar nicht mehr wollte.
Ach, immer diese kleinen Details. Ja.
Andererseits gibt es, wie gesagt, das Problem bei Firefly, man hat Stoff, man kriegt eine halbe Staffel hin, man wird gekickt und Joss Whedon hat ja mal gesagt, okay, wenn sie mir die Serie wegnehmen, dann mache ich halt so viele Kinofilme, dass ich auch wieder eine Serie habe.
Wobei wir bisher erst einen Kinofilm dabei rausgekommen haben, es bleibt abzuwarten, da dieser Kinofilm aber erst letztes Jahr rausgekommen ist, ist noch offen, ob es nicht noch weitere geben könnte. Also bitte schön an Joss Whedon und alle Firefly-Leute, schreiben Sie, mögen bitte weitermachen.
Ja. Und gerade Joss Whedon hat ja eigentlich auch in Hollywood inzwischen genug Druck, weil Buffy und Angel sind ja eindeutige Steine im Brett, die man da vorweisen kann.
Aber beide wohl auch mittlerweile abgedreht.
Ja, leider. Nun, nachdem du schon vorher gefragt hast, ob wir so viel spoilern sollen, ich habe noch ausgewürfelt, welches Lied wir noch spielen und es dauert dummerweise 8 Minuten und spoilert Star Wars Episode 1.
Naja, immer diese Kleinigkeiten.
Ja, es ist von Hexnut. Ein Lied mit dem schönen Titel Just the Facts.
Okay, also das Wichtigste,
Wichtigste
Zusammenfassung.
Es ist schöne Fanmusik zu Star Wars. Es erzählt alles, was wirklich wichtig über Episode 1 ist. Also nicht die Details, die man so im Kinoprogramm sieht und in irgendwelchen Filmkritiken, sondern die Dinge, die man eigentlich wirklich wissen will.
Die man wissen muss, okay.
Richtig. Und jetzt spiele ich ab und mit etwas Glück schmeißt uns Alternative Crash nicht gleich nach dem Ende Liedes raus, dann können wir uns noch richtig verabschieden. Also, bis gleich. Ja, das war Just the Facts über Star Wars, damit man sich die Filme sparen kann, die Episoden 1 bis 3, weil die sind ja nicht so gut wie die 4 bis 6.
Genau.
Ja, das war Death Radio bei 3FM mit dem Thema Sci-Fi.
Richtig. Ja,
Tobi, sag noch was.
Was soll ich denn jetzt schon wieder sagen? Tschüss.
Ja, noch ein letztes Wort zum Sonntag.
Tschüss.